Die Schreibenden von Anja Görz.
Die Schreibenden, heute mit einer Open-Air-Version. Wir sitzen in einem wunderbaren Kaffeegarten in Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht könnt ihr alle die Vögel hören, die so um uns herum zwitschern. Ab und zu wird man auch mal einen Trecker hören, der hier schon den ganzen Tag arbeitet. Für alle, die neu dabei sind bei Die Schreibenden, die Buchtipps, über die wir später sprechen, die gibt es alle auch nochmal auf der Internetseite anja-görz.de. Und da gibt es auch alle Folgen von Die Schreibenden, die wir bisher schon hatten. Und zu Gast heute ist die Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin Angelique Mundt aus Hamburg. Herzlich willkommen.
Es ist mir eine große Ehre und dann noch in dieser Umgebung.
Du schreibst Krimis, aber ich möchte mit dir auch über dein Ehrenamt sprechen beim Kriseninterventionsteam in Hamburg. Darüber hast du ja auch ein Buch geschrieben. Ja. Das wird alles Thema da sein, aber erstmal natürlich der Weg dahin, wo du heute bist. 1966 in Hamburg geboren, immer dort geblieben. Große Liebe für diese Stadt.
Wir Hamburger kleben an der Scholle, ja, ja.
Aber die Kindheit hast du dann so ein bisschen zweigeteilt verbracht. Zum Teil Hamburg-Langenhorn, zum Teil aber auch an der Ostsee. Und auch die Ostsee ist eine große Liebe geblieben.
Das ist richtig. Meine Eltern hatten ein Ferienhaus an der Ostsee in der Lübecker Bucht. Und das Meer ist einfach ganz ein Teil von mir, ein ganz wichtiger. Und immer so geblieben, die Liebe zum Meer. Sodass ich auch heute ebenso ein kleines Feriendomizil am Meer habe.
Kannst du besser am Meer schreiben oder besser in Hamburg? Oder macht es keinen Unterschied?
Ich schreibe gern in Hamburg, wenn ich völlige Ruhe habe. Also zum Beispiel im Winter in der Küche ist perfekt. Am Sommer, wenn es heiß ist, so wie jetzt hier, wo wir gerade das Interview machen, dann das Meer.
Wenn man mal googelt nach Angelique, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, nach dem Namen, dann kommt natürlich erstmal diese historische Romanreihe 1964 bis 68 als Filme. Da ging es um die schöne Tochter eines verarmten Adligen, die wird verheiratet und dann erlebt sie natürlich einiges in der französischen Blütezeit.
Klingt nach mir, ne?
Nach der bist du benannt, oder?
Ja, genau. Also ich hätte natürlich lieber jetzt gern so eine schön frankophile Geschichte erzählt oder dass ich vielleicht sogar zweisprachig aufgewachsen bin oder ähnliches. Aber nein, tatsächlich, diese Buchserie hat meine Mutter gelesen und geliebt und so die Liebe zum Lesen hat sie mir schon da mitgegeben und hat mich nach dieser Protagonistin Angelique benannt.
Andererseits kann man ja sagen, da ist schon früh eine Verbindung zu den Büchern hergestellt worden.
Quasi genetisch.
Oder?
Ja, absolut.
Und hat deine Mutter dann dich diese Bücher später lesen lassen?
Ja, wir haben sie heute noch, auch ich. Wir haben sie in mehrfacher Ausführung, weil auch meine Großmutter sie natürlich gelesen hat. tatsächlich hat meine Mutter dann später aber nur Liebesromane, diese Groschenhefte gelesen und hat mich auch nicht wirklich ans Lesen rangeführt. Das fand ich ein bisschen schade. Sie hat nur so viel von diesen Heftchen gelesen, dass ich immer eifersüchtig war und sehr schnell lesen lernen wollte. Und ich bin bei meiner Tagesmutter sehr gefördert worden und konnte vor der Schule schon lesen und schreiben.
Gab es ein Kinderbuch, an das du dich bis heute erinnerst, das prägend war oder besonders?
Nicht wirklich. Ich habe, glaube ich, die Kinderbücher und auch die Märchen übersprungen. Mir ist auch nie vorgelesen worden. Ich habe also dann eigentlich mit den Pferdebüchern begonnen. Aber was mir wirklich bis heute in Erinnerung geblieben ist, was ich auch noch habe, ist das erste Buch, was ich von meinem eigenen Geld gekauft habe, nämlich Michael Ende, Die unendliche Geschichte. Und meine Mutter das ganz furchtbar fand, dass ich so viel Geld für ein Buch ausgebe.
Weißt du noch, wie viel das war? War ja noch D-Mark wahrscheinlich,
das war ein D-Mark natürlich. Nein, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es war für so ein junges
für das
Mädchen,
wie ich,
ja,
das man hatte.
Habe ich gespart und ich fand, ich habe so einen Mehrwert bekommen. Ich habe ja nicht nur die Geschichte bekommen, ich habe auch Zeichnungen bekommen. Es war ja wahnsinnig gemalt und ich finde es heute noch
ja,
ich ganz, meine, ganz
schön. Wenn es bis heute noch im Regal steht, dann war es eine Investition, die sich wirklich gelohnt
fürs
hat,
muss Leben,
man mal
oder?
Feststellen, oder?
Ja.
Ja. Und gab es dann in Hamburg-Langenhorn eine Bücherei, bei der du auch permanent zu Besuch warst?
Nein, also gab es natürlich, aber eben mich hat niemand eingeführt. Mir hat niemand erzählt, dass es das gibt. Und deswegen hatte ich tatsächlich wenige Bücher und habe die eher mit meinen Freundinnen getauscht, bis ich das System so ein bisschen besser begriffen hatte und dann ging es los.
Und du hast, und konntest dich dann auch trennen? Hast du auch deinen Michael Ende verliehen? Oder?
Nein, den natürlich nicht. Ich bitte dich. Die Pferdebücher schon, aber...
Nur, es gab ja Leute, die haben Bücher verliehen und das war gar kein Problem. Und dann gab es aber andere, kenne ich auch aus meiner Jugendzeit, die haben gar nichts verliehen, weil sie Angst hatten, dass man da Schmutz reinmacht in die Bücher. Oder.
Das war nicht mein Problem, aber ich hatte ein Problem, wenn ich das Buch nicht zurückbekommen habe.
Ja,
dann
ich habe auch noch so ein paar Pappenheimer, die werde ich bei Gelegenheit hier in diesem Podcast einfach mal erwähnen, damit ich diese Bücher endlich mal zurückbekomme.
Gute Idee.
Bevor das Schreiben kam bei dir, kam ja aber erstmal der Beruf, den du auch heute noch ausübst. Und da werden viele erstmal unruhig, weil wenn sie hören, du triffst eine Psychologin oder wenn du dich irgendwo vorstellst und sagst, ich bin Psychologin, ist es doch so, dass wahrscheinlich viele Leute denken, die checkt mich jetzt erstmal richtig durch.
Ich glaube, das ist ein bisschen ein Klischee. Also natürlich bleibt es nicht aus, dass mir Dinge auffallen, wenn sie besonders auffällig sind. Also wenn jemand sehr ängstlich reagiert oder rumzwängelt, dann merke ich das natürlich sofort. Aber ich bin ja nun nicht nonstop im Dienst und analysiere jeden. Tatsächlich heute habe ich den Eindruck, es ist eher ein bisschen andersrum, dass viele daran großes Interesse haben und sich auch mal Ratschläge einholen oder, wenn ich sie länger kenne, auch mal den Kontakt suchen, zum Beispiel auch für die Bücher. Aber auch so im privaten Bereich, dass man sich austauscht und durchaus austauscht mit einem anderen Blickwinkel. Und das ist ja auch bereichernd.
Aber ist es nicht so ein bisschen auch wie bei einem, also ein Freund von mir zum Beispiel macht so Beratung zum Thema Autopannen und solche Sachen. Der kann nicht Zug fahren, weil die Leute ihn aus dem Fernsehen dann erkennen und sagen, kannst du mal irgendwie, ich habe da irgendwie diesen alten Opel und der macht immer dieses Geräusch und kannst du mal dazu was sagen. Ja. Ist das nicht bei dir auch so, dass du das gar nicht abschalten kannst, privat, gar nicht richtig privat sein kannst?
Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, nur wenn mir was auffällt. Ich glaube, ich interpretiere sehr viel. Ich denke mir meinen Teil, aber ich spreche auch nicht drüber. Also ich würde es auch nicht in den Raum werfen, sei denn ich möchte jemand ärgern, dann nutze ich das natürlich gemeinerweise. Aber ich glaube, das läuft eher so unterschwellig. Ich registriere Dinge, mir fällt was auf, ich kategorisiere das unter Umständen ein, weil ich es vielleicht anteilig pathologisch finde. Auf der anderen Seite, vergiss nicht, wir Menschen haben ja alle irgendeine Persönlichkeit, sonst wäre es ja langweilig.
Oder wie wir sagen, eine Macke.
Oder eine Macke, ja. Also wie ticken wir, sag ich immer. Und jeder tickt anders und ich finde es eher spannend zu sehen, wie tickt jemand.
Aber wenn du sagst, du guckst auch nach Auffälligkeiten, da bewegen wir uns ja jetzt langsam in Richtung Krimi, also wenn dir jemand komisch vorkommt, was machst du denn dann mit diesem Eindruck?
Gar nichts, nehme ich erstmal zur Kenntnis. Also wenn ich auf der Straße lang gehe und jemand steht vor dem Briefkasten und will den Brief einwerfen und guckt nochmal rein, ob er auch wirklich drin ist und dann nochmal rein und dann geht er zwei Schritte und dann geht er wieder zurück und guckt nochmal, ob er im Schlitz verschwunden ist, dann weiß ich natürlich, dass der hat Zwänge, der hat Kontrollzwänge. Ja, mein Gott, aber dann denke ich mir, hat er halt und geh weiter und es spielt keine Rolle.
Gut, also da hätten wir schon mal einen, der geeignet wäre als Protagonist für einen Krimi, ja, weil Krimi unbedingt. Schreibst du ja auch. Wir haben das in unzähligen Krimis gesehen, was zu deinen Hauptaufgaben in deinem Ehrenamt gehört, nämlich das Überbringen von Todesnachrichten.
Ja.
Das Kriseninterventionsteam, das sind die Psychologen, die im Notdienst per Telefon dann dazu gerufen werden, wenn es so eine Situation gibt. Vielleicht erzählst du nochmal, was ihr genau da macht und was das für ein Team von Leuten ist.
Ja, also die, wie wir es nennen, psychosoziale Notfallversorgung in Deutschland gibt es seit gut 20 Jahren, dass wir nämlich gelernt haben, dass Menschen nicht nur körperlich, physisch verletzt werden, sondern eben auch psychisch, wenn katastrophale Dinge passieren. Also ich nenne mal so Beispiele wie ein Suizid, ein Verkehrsunfall mit Toten, ein Gewaltverbrechen, ein Tötungsdelikt, ein Raubüberfall. Also wenn Dinge passieren, die außerhalb, weit außerhalb unseres normalen Erlebens liegen.
Kann aber zum Beispiel auch sowas sein, wie der Ehemann hat einen Herzinfarkt und kippt im Supermarkt um.
Es liegt auch weit außerhalb unseres normalen Erlebens. Und wir sind nicht darauf vorbereitet. Wenn der Tod überraschend kommt und oder sogar noch gewaltsam, dann wird es für uns sehr, sehr schwer, uns da anzupassen.
Da kommt gerade der Trecker, von dem wir vorhin schon gesprochen haben.
Und wir wissen heute, dass Menschen sehr wohl die Fähigkeit und die Kompetenzen haben, solche schlimmen Situationen auch zu bewältigen, sich anzupassen. Aber es ist prognostisch viel, viel günstiger, wenn sie gleich am Anfang Unterstützung dabei bekommen. Und gerade wenn solche Gewaltverbrechen oder eben schwerwiegende Ereignisse gerade im öffentlichen Raum sind, haben alle anderen zu tun. Die Polizei, die Rettungssanitäter. Wer kümmert sich dann aber um die Mutter, deren Kind gerade vom Laster angefahren wurde oder vielleicht sogar schon tot auf der Straße liegt? Und da kommen wir ins Spiel. Wir übernehmen die psychosoziale Notfallversorgung. Und du hast völlig recht, eine häufigste Einsatzindikation ist die Überbringung einer Todesnachricht. Dass wir nämlich genau eine Mutter darüber informieren müssen, dass ihr Kind auf dem Weg zur Schule einem tödlichen Verkehrsunfall erlegen ist. Und sie soll es nicht aus dem Radio erfahren und auch nicht von einem netten Nachbarn, sondern die Polizei hat die hoheitliche Aufgabe, diese gesicherte Todesnachricht zu überbringen. Sie geht dann und ich bleibe, um diese Familie zu betreuen, diesen Schock und diese schweren Stunden überhaupt erstmal zu verstehen und vielleicht auch schon erste Dinge zu initiieren, damit sie es überleben kann.
Nun kennen wir das aus dem Fernsehen so, beim Tatort oder so, da klingelt der Polizist und dann wird die Tür aufgemacht und dann heißt es, Frau Meier, können wir mal reinkommen, wir möchten Ihnen was mitteilen. Ist das real? Ist das, passiert das genau so?
Also du sprichst ja von der Mordkommission letztlich. Eigentlich überbringt die Todesnachricht nämlich die Schutzpolizei und nicht die Mordkommission. Es gibt aber natürlich seltene Ausnahmefälle, wo die Mordkommission sagt, das möchten wir gerne selber machen, um zu sehen, wie reagiert die Familie. Und die Mordkommission nimmt uns mit, was nicht ganz einfach auch manchmal ist, weil die natürlich ein Ermittlungsanliegen haben. Die wollen gerne schon erste Fragen stellen. Wir haben eher ein Betreuungsanliegen und denken, Mensch, nun lass die Familie bloß in Ruhe.
Also ihr steht denen manchmal im Weg, um es mal überspitzt zu sagen.
Naja, es ist eine gute Kooperation nötig. Und tatsächlich ist es zumindest bei den Tötungsdelikten, und das wäre ja Tatort so, dass die Familie ein profundes Interesse daran hat, der Polizei zu helfen. Und die durchaus bereit sind, alle Fragen, die sie zunächst beantworten können, auch zu beantworten. Die Mordkommission beobachtet sehr genau, bleibt dann vielleicht eine halbe Stunde da und geht dann und dann bleiben wir sehr viel länger.
Inwieweit müsst ihr denn auch die Polizisten betreuen? Also es gibt ja durchaus dann auch junge Polizisten, die vielleicht das erste Mal gesehen haben, wie jemand gestorben ist, die vielleicht das allererste Mal dann auch Kontakt mit Angehörigen haben in so einer Sache. Also inwieweit brauchen die auch Betreuung?
Finde ich ganz toll, dass du an die denkst. Das vergessen nämlich tatsächlich die meisten. Für die Polizei ist zum Beispiel die Überbringung der Todesnachricht die zweitstressigste Einsatzindikation nach Benutzen der Waffe, also nach Schussabgabe, weil sie ja nicht an einen Tatort oder Unfallort gerufen werden, wo schon alles passiert ist und sie dann Ordnung reinbringen, sondern sie lösen das Chaos ja erst aus. Und gerade junge Polizisten, die das noch nie gemacht haben, aber auch natürlich Ältere, die es noch nie gemacht haben, für die ist das ganz, ganz schlimm. Ich bespreche das vorher mit denen, das Vorgehen, wie wir das machen wollen. Und selbst wenn ich es unten auf der Straße mache, manchmal haben sie es dann bis in den ersten Stock, bis wir klingeln, wieder vergessen und machen es doch anders. Das ist für die nicht einfach. Es reicht nicht, wenn es um Kinder geht. Es sind alles in der Regel Väter und Mütter, die sich da in diese Situation hineinversetzen können und die auch selber sehr angefasst sind. Die Polizei hat zumindest in Hamburg inzwischen ein eigenes Peer-Group-System etabliert, dass Kollegen zur Verfügung stehen, dann dieser Einheit Unterstützung anzubieten. Aber es ist natürlich schon so, dass im Einsatz sich die Dinge entwickeln und ich dann auch mal sage, Mensch, wenn ihr jetzt fahrt, bleibt mal an der Dienststelle, ich komme auf dem Rückweg vorbei und dann reden wir nochmal, tragen unsere Informationen zusammen, ich erzähle euch, wie es weitergegangen ist und wir können noch mal schauen, wie ihr euch auch entlastet.
Und gibt es dann aber Polizisten und Polizisten? Also es ist ja zum Beispiel so, dass es auch durchaus Krimis gibt, die so einen Todesnachrichtenüberbringer als Hauptfigur haben. Also gibt es tatsächlich Polizistinnen oder Polizisten, die besonders qualifiziert sind, weil sie über eine besondere Art von Einfühlsamkeit verfügen oder
nein,
so?
Nein, nein. Es ist tatsächlich Aufgabe der Schutzpolizei, die Dienstgruppe, die gerade im Dienst ist, wir wissen ja die Uhrzeiten nicht, sonst müsste man ja 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche jemanden vorhalten. Und es müssen die machen, die da sind. Das wird dann manchmal ein bisschen rumgeschoben. Ja. Aber auch da gibt es ja klare Kriterien. Es fährt der Einserwagen oder der Wachhabende sagt, es fährt der Zweierwagen. Und das müssen dann die beiden machen, die da drauf sitzen, ob sie wollen oder nicht. Deshalb freuen die sich ja immer so, wenn wir kommen. Deswegen rufen die uns so konsequent, weil sie sagen, ihr seid für uns eine Riesenentlastung.
Das gibt es in Hamburg seit 1997?
Genau.
Und in anderen Bundesländern gibt es da ähnliche Systeme?
Also in den allen Bundesländern, die Großstädte haben, gibt es solche Kit-Teams. Das älteste ist München, ist ein Jahr älter als wir, aber auch Leipzig, Stuttgart, alle großen Städte haben solche Teams. Ein bisschen schwieriger ist es auf dem Land, weil in Flächenländern einfach die Fläche abgedeckt werden muss. Und was nutzt es dir, wenn du ein Team hast und der Einsatzort ist aber 200 Kilometer entfernt? Die brauchen ja Stunden, ehe sie da sind. Davon abgesehen, dass sie viel zu selten Einsätze haben. Also es funktioniert sehr, sehr gut in den Großstädten. Auf dem Land wird das häufig noch von den örtlichen Kirchengemeinden, sprich von den Pastoren, übernommen. Die müssen dann einfach.
Und ihr macht das alles alle als Ehrenamt? Habt dann Bereitschaftszeiten, in denen ihr zur Verfügung steht?
Richtig, wir machen das alles als Ehrenamt. Es hat Vor- und Nachteile. Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut. Ich kann mich entscheiden, ein- bis zweimal im Monat so eine 24-Stunden-Bereitschaft zu fahren. Und dann bin ich wirklich bereit dafür. Und ich mache nichts anderes. Ich habe dann Zeit. Und wenn der Einsatz kommt, bin ich mit vollem Herzen dabei. Kann ich aus irgendwelchen Gründen nicht, weil ich beruflich eingespannt bin, weil ich krank bin, weil ich vielleicht selber psychisch gerade eine Krise habe, dann kann ich auch mal sagen, diesen Monat nicht. Und das kann man eben nur im Ehrenamt. Wenn du das für Geld machst, musst du. Dann ist es ein Job. Und ich finde, sowas sollte kein Job sein.
Hast du einen besonderen Klingelton für diese Einsätze an deinem
Handy? Ja, bei mir klingelt dann die Polizeisirene, beziehungsweise wir haben inzwischen schon noch ein elaborierteres Alarmsystem. Wenn das losgeht, da denkst du wirklich, die Russen fallen ein. Also,
du hast ein Buch geschrieben über all diese Dinge, die du da so machst und deine Arbeit. Was ich erstaunlich fand, woran man wirklich überhaupt nicht nachdenkt, sind so diese ganz kleinen Dinge. Also, dass man zum Beispiel nicht guten Abend sagt, wenn man in so eine Familie kommt.
Ja.
Musstest du das alles lernen?
Ja, das musste ich tatsächlich lernen, weil das ist uns so antrainiert, dass man sagt, schönen guten Abend. Aber wenn ich eine Todesnachricht überbringe, dann gibt es keinen schönen guten Abend mehr. Und das wollen die auch nicht hören. In diese Kategorie fällt auch sowas wie mein herzliches Beileid. Das ist uns eigentlich als höflich antrainiert, aber das wollen die in dem Moment nicht hören. Es geht um ganz andere Dinge, vielleicht sogar eher darum, mal nichts zu sagen. Aber ja, man muss viele Kleinigkeiten selber erstmal verstehen, miterlebt haben und lernen, um sich hineinzufühlen, was es bedeutet, wenn man zum Beispiel einer Mutter sagen muss, dein Kind ist tot.
Wenn man dein Buch liest, kann man da vieles rausziehen, was einem ja auch hilft, wenn man im Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden verloren hat, gerne. Finde ich. Also zum Beispiel diese Dinge mit guten Abend sagen. Und es ist ja oft so, das weiß ich auch von Freunden, die gestorben sind und von den Hinterbliebenen, dass es eben, dass viele sich zurückziehen aus Angst, Dinge falsch zu machen. Kann man lernen zu unterscheiden, ob jemand zum Beispiel umarmt werden möchte? Kann man irgendwie eine Ader dafür entwickeln, ob jemand jetzt reden möchte oder ob er in Ruhe gelassen werden möchte?
Also eine ganz ehrliche Antwort ist ja, man kann natürlich sehr viel empathischer werden und auch die Zeichen besser deuten, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das jeder kann und auch aus dem Stand. Schlichtweg, wenn man jemanden umarmt in so einer Situation und der möchte das nicht, dann wird er steif werden oder einen zurückschieben. Dann darf man ihn eben nicht festhalten, sondern man muss den Schritt zurückgehen. Aber es ist ja kein Fehler. Und ich finde auch, es gibt nicht, ich habe nicht die tollen Worte, die perfekten, tröstenden Sätze. Die gibt es nicht. Das heißt, wenn man als Nachbar oder Kollege oder Sportkamerad auf die Menschen zugeht und sagt, Mensch, ich habe gehört, was passiert ist mit deiner Tochter. Unfassbar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann finde ich das schon groß und das reicht. Und die Betroffenen selber können dann antworten, ah, ich mag gerade nicht drüber reden, weil ich freue mich, dass ich jetzt hier Sport machen kann. Oder die Kollegin sagt vielleicht, ja, es ist alles ganz irreal noch und furchtbar, aber es tut mir gut, jetzt den halben Tag hier zu sein. Also die Betroffenen leiten uns durch das Gespräch. Ich muss gar nicht zurückweichen und die scheuen und den Kontakt scheuen und vermeiden, weil ich Angst habe, was Falsches sagen zu können. Ich muss nur den Mut haben, was Neues zu sagen oder auch einen Mund zu halten.
Und aus deiner Erfahrung, ist es dann besser, wenn man so einen Strich zieht und sagt, lieber was Falsches sagen, als gar keinen Kontakt aufnehmen?
Ja, unbedingt. Ja, absolut. Also nichts schlimmer, als wenn Kollegen zum Beispiel dann denken, oh Gott, hoffentlich kommt die Kollegin aus dem Nebenbüro nicht wieder. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Dann erfahren ja diese Menschen noch wieder eine Ausgrenzung und sie erleben sich womöglich selber noch als falsch und gebrandmarkt, weil ihnen diese Katastrophe passiert ist. Das finde ich ganz furchtbar und ich würde lieber reingehen und sagen, ich habe gehört, was passiert ist, ich habe keine Worte. Ist es okay, wenn ich mich einen Augenblick zu dir setze?
Du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, dass du Angehörige in fast allen Fällen dazu drängst, sage ich jetzt mal, drängen ist vielleicht überspitzt gesagt, aber dass du der Meinung bist, sie sollten sich verabschieden, also auf jeden Fall den Toten oder die Tote nochmal sehen.
Ich berate sie dahingehend, ich biete es ihnen schlichtweg erstmal an. Die Polizei neigt häufig noch dazu zu sagen, ach Mensch, behalten Sie Ihren Verstorbenen so in Erinnerung, wie Sie ihn haben. Aber das ist aus psychologischer Sicht falsch, weil wir haben ihn lebendig in Erinnerung. Und es ist gerade, wenn der Tod plötzlich kommt oder gewaltsam kommt, etwas, was wir nicht glauben. Wenn jemand lange krank ist und im Krankenhaus lag, dann bereiten wir uns darauf vor. Aber wenn aus heiterem Himmel uns jemand sagt, dein Ehemann ist tot, der ist gerade ermordet worden, das glaubt doch niemand. Und es ist wichtig, dass wir dieses eine Bild haben, wie er tatsächlich tot ist. Und ich garantiere, dieses eine Bild überschreibt nicht die Millionen von Bildern, die ich von beispielsweise meinem Ehemann habe, als er gelebt hat. Aber er hilft mir zu verstehen, was nicht zu verstehen ist, nämlich jemand hat ihn mir genommen. Er lebt nicht mehr. Und ich habe noch nie erlebt, dass Angehörige es bereut haben. Wir haben auch schon Abschied genommen von Menschen, die gar nicht zu sehen waren, weil sie vielleicht so schwer verletzt waren, dass sie in einem Leichensack gelegen haben oder nur die Hand zu sehen war. Aber alle haben gesagt, ich musste noch einmal ganz nah sein, um es verstehen zu können. Ich habe die Hand gehalten und das war ein ganz wichtiger Moment.
Nun ist es ja für dich auch so, du guckst dir die Verstorbenen immer an, bevor du mit den Angehörigen sprichst. Auch das kann man lesen in deinem Buch. Du weißt nie, was passiert, wenn du in eine Familie kommst, wie die reagieren. Werden die wütend? Sind die wahnsinnig traurig? Wer hilft dir denn eigentlich?
Ja, ich weiß in der Tat natürlich nicht, was passiert. Und dieses sich vorher die Verstorbenen angucken, ist schon eine Art Selbstschutz. Ich möchte nicht erst reagieren müssen, wenn die Menschen, die ich betreue, schon neben mir stehen. Also das hilft mir auch erstmal selber mit der Situation klarzukommen. Wie sieht derjenige aus? Muss ja auch manchmal gucken, vielleicht hat es was mit mir zu tun. Sieht derjenige aus wie mein Bruder oder meine Schwester oder meine Oma? Und ich kann dann der Familie erklären, was auf sie zukommt. Also das finde ich schon ein erster Teil auch des Selbstschutzes. Nach den Einsätzen muss man gut für sich sorgen, da hast du recht. Das fällt mir natürlich als Psychotherapeutin etwas leichter, weil das übe ich ja schon seit 25 Jahren. Ich weiß also auch inzwischen, was mir gut tut, wie ich mir helfen kann. Über manche Einsätze muss ich sehr viel reden. Ich merke das auch. Ich habe eine erhöhte Anspannung, die sich über Sabbeln abbaut. Ich muss das dann erzählen, was bei mir dazu führt, dass ich ganz schnell meinen Einsatzbericht schreibe und gerne auch noch 2, 3 Sätze mehr, die ich dann in ein anderes Dokument überspeichere und als Steinbruch sozusagen sichere. Aber dieses Wortefinden für das Unaussprechliche, auch für die Reaktionen der Betroffenen, das hilft mir, mich ein bisschen zu distanzieren und dann auch irgendwann die Sache für mich erstmal abzuschließen.
Also heißt das, dass dieses Schreiben auch dann dazu geführt hat, dass das erste Buch entstanden ist?
Ja, das war eher so die Idee auch aus der Psychotherapie. Wenn du so viel mit intensiven Emotionen zu tun hast, und das sind ja immer negative Emotionen, brauchst du selber Strategien, das abzubauen. Und ich habe wahnsinnig spannende Sachen erlebt. Also Menschen selber sind einfach unglaublich spannend. Ich habe 10 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Da habe ich natürlich Geschichten gehört. Die musste ich auch erstmal irgendwie verstehen und verarbeiten. Und dann habe ich da gekündigt und habe mich selbstständig gemacht und fing an, die zu vergessen. Und das fand ich so schade, dass ich dann angefangen habe, sie aufzuschreiben.
Und dann hast du ja aber nicht die als Sachbuch aufgeschrieben, so wie du es mit den Kriseninterventionsgeschichten gemacht hast.
Sondern dann habe ich eine Romanfigur erfunden. Ja, dann habe ich meine Fantasie spielen lassen und dann war es eigentlich so ein Selbstgänger, dass ich ja immer schon viel gelesen habe und gedacht habe, die Geschichte, die ist skurril, die erzählst du mal weiter und machst was draus. Und dann hat das eine das andere ergeben. Ich war gar nicht so drauf, ich schreibe jetzt einen Kriminalroman und werde Autorin. Aber als er dann fertig war, habe ich natürlich schon irgendwie gedacht, ja, was machst du denn jetzt damit? Und dann lässt man es erstmal in der Schublade und ich wusste von nichts und habe ein bisschen im Internet recherchiert, das gab es ja dann schon. Ja, man soll sich einen Literaturagenten suchen, ich wusste ja nicht mal, was das ist. Das habe ich dann auch gemacht und habe sehr artig mich an die Vorgaben gehalten, die im Netz standen, wie man das machen soll und habe erstmal viele Vokabeln lernen müssen, was ein Pitch ist und ich hatte dann einfach das Glück, dass sich der Pitch angenommen wurde. Die Agenten sagten, ja, schick mir mal das Exposé. Herrje, was ist das jetzt schon wieder?
Und wie schreibt man es?
Also schnell gemacht, was im Internet steht, ein Exposé oder ein Exposé-Versuch gestartet. Und dann hieß es beim Debüt, ist es so, schicken Sie mal das ganze Buch. Und das habe ich auch gemacht. Und die ersten 3 Agenten haben gesagt, ja, super spannend. Vielleicht noch nicht ganz, haben sie noch mal was anderes. Da habe ich gedacht, da geht's noch. Ich habe doch nicht noch ein Buch in der Schublade liegen. Was glauben die denn? Habe es erst wieder liegen lassen und nach einem halben Jahr habe ich gedacht, komm, nimmst mal drei neue, wieder das gleiche Spiel. Und diesmal haben wir alle drei gesagt, wir wollen es haben. Manchmal ist es vielleicht auch so ein bisschen eine Zeitfrage.
Hast du denn selber bis zu dem Zeitpunkt auch gerne Krimis gelesen? Oder?
Immer. Schon immer.
Gut, dann sind wir jetzt an der richtigen Stelle für deine Buchtipps, weil da nehme ich an, das sind auch Krimis. Jeder Gast bringt uns drei Buchtipps mit. Das können ganz alte Sachen sein, können aktuelle Sachen sein. Was sind deine drei?
Die Schreibenden von Anja Görz.
Das war gar nicht so einfach, muss ich dir gestehen. Und ich habe mich jetzt auch nicht an deine Regel gehalten und nur Krimis mitgebracht, sondern einen ganz anderen, nämlich von Ayn Rand. Ich weiß gar nicht, ob man die so ausspricht. Ayn Rand, der ewige Quell, der ist von 1943. Und das ist ein Buch, was ich vor über 20 Jahren gelesen habe, was immer noch in meinem Bücherregal steht und was ich noch heute, wenn ich gefragt werde, welches Buch mich beeindruckt hat, nenne ich das. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, worum es geht, außer dass das eine Geschichte ist über einen jungen, hochbegabten Architekten, der sich auflehnt gegen die damaligen Verhältnisse, gegen das, was von ihm erwartet wurde. Und er tut es in einer Art und Weise, die mich offensichtlich nachhaltig beeindruckt hat. Und dieses Buch, was irrsinnig dick ist, auch, glaube ich, 1000 Seiten oder so, ist ein echtes Juwel, finde ich, auch heute noch. Das kann man toll lesen. Dann habe ich ein Buch mitgebracht, was von Marina Heib, 3 Meter unter Null. Das ist ganz frisch von 2018, die eine Geschichte schreibt über eine Rachegeschichte, eine Mörderin, die sich rächt. Aber die Sprache und die Erzählstimme, die sie gefunden hat, die ist so schonungslos und so ehrlich und so eindringlich. Die packt einen vom ersten Moment. Und das muss man vielleicht mögen, diese schonungslose Sprache, aber mich hat es sehr berührt. Und ich fand, es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und dann würde ich gerne noch empfehlen, obwohl es schon ein Bestseller ist und noch nicht mal aus Deutschland kommt, nämlich Peter Swanson, Die Gerechte von 2017. Ein Buch, was ich nicht vergessen konnte, weil es wahnsinnig spannend anfängt. Ein Hauptdarsteller eingeführt wird. Und so nach dem ersten Drittel oder ein bisschen weniger stirbt der Hauptdarsteller. Und dann habe ich das Buch in die Ecke geknallt und habe gedacht, spinnt der? Das kann man doch nicht machen, das geht doch überhaupt nicht. Wie geht's denn jetzt weiter? Und die anderen Figuren mauserten sich zu einem neuen Hauptdarsteller. Und ohne zu viel zu verraten, auch da dreht sich noch einmal alles. Und das fand ich so genial. Also er hat das gemacht, was man auf gar keinen Fall machen darf, nämlich den Hauptdarsteller, den alle lieben lernen, im ersten Drittel des Buches sterben lassen. Unglaublich. War nicht so toll.
Nun hast du jemanden zu Hause, mit dem du natürlich über all das, auch über solche Bücher vermutlich sprechen kannst, nämlich dein Mann ist auch Polizist. Hat man dann überhaupt noch andere Themen als all das Kriminelle, was jeden Tag bei euch passiert?
Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, ich merke es nicht. Also wir haben mein Mann hat ein ernstes Wort mit mir gesprochen, als er nämlich irgendwann vor ein paar Jahren sagte, so, keine Leichen zum Frühstück. Weil ich neige dazu, schon während die Eier kochen und ich auf den Kaffee warte, schon mal kurz die Mails zu checken und dann kamen irgendwelche Einsatzberichte von der Nacht rein und dann fing ich häufig so unser Gespräch am Frühstückstisch an und das mag er gar nicht haben. Wir sprechen tatsächlich viel über seine Arbeit und aber auch über die Bücher. Ich habe Gott sei Dank einen Mann, der wahnsinnig gerne liest und mit dem man auch über diese Texte sprechen kann. Auch wenn er nicht schreibt und nicht viel davon versteht, aber er stellt gute Fragen, die einem helfen, als Autor seine eigenen Geschichten oder auch Figuren zu hinterfragen. Er deckt Fehler auf, was die Polizeiarbeit betrifft und über ihn habe ich natürlich gute Kontakte in die Szene und kann dann wirklich die Polizisten gegenlesen lassen. Die lesen also mehrere, die ganzen Bücher. Die haben ja auch schon den einen oder anderen Plot zerschossen, weil sie sagten, das geht so nicht. Und ich ja zu denen gehöre, die sich immer selber die Steine in den Weg legen, weil es muss immer richtig sein.
Ja, man könnte ja auch sagen, jetzt zugunsten der Geschichte bin ich dann eben mal nicht ganz richtig, aber die Geschichte ist toll.
Ja, und das mache ich immer nicht. Das traue ich mich immer nicht. Auch wenn es so um Motivation geht, um psychisches Erleben von Tätern, von Opfern, dann sage ich immer, ja, das geht eben nicht, weil so funktioniert es nicht. Was manchmal ein bisschen lästig ist. Aber ich versuche mich damit zu trösten, dass ich sage, dann musst du eben besser sein. Du musst einen Weg finden, wie es doch psychologisch erklärbar ist, psychopathologisch stimmig, von der Polizeiarbeit stimmig ist. stimmt, korrekt ist, authentisch ist und trotzdem funktioniert.
Deine Figur heißt Tessa Ravens, ist auch genau, macht den gleichen Job wie du. Und
ich bin ein bisschen faul.
Wenn dein Mann dann diese Bücher gelesen hat, was sagt er denn, wie viel Angelique ist in Tessa drin?
Nicht so viel. Da ist er auf die Schiene ist er noch nie gekommen.
In die hat er sich nicht verknallt.
Keine Ahnung, ich frage ihn mal.
Was ist denn bei deinen Krimi-Büchern zuerst da? Ein Fall, also ein Patient oder eine Krimi-Idee?
Bei den Tessa-Romanen, anders als den Roman, den ich jetzt gerade fertiggestellt habe, war zuerst immer das psychische Störungsbild, was mich interessiert. Also eine Wahnerkrankung oder die Gratwanderung zwischen normal und krank, dass ich gedacht habe, das ist spannend, was passiert daraus alles. Manchmal war das verknüpft eben mit einem Kit-Einsatz, dass ich zum Beispiel eine Frau betreut habe, die auf dem Rechner ihres Mannes Kinderpornografie entdeckt hat. Und dann gleichzeitig vielleicht in der Praxis einen Patienten behandelt, der Zwangsgedanken hat, er könnte pädophil sein und Kindern etwas antun. Was eine Erkrankung ist und der tut es im Leben nicht. Aber aus dieser Kombination ergibt sich natürlich ein tolles Spiel um Gedanken. Welche Gedanken gehen in Handlungen über, welche nicht, warum nicht? Wir gehen ja in unseren Gedanken weite Wege, bevor wir auch nur einen einzigen Fuß vorwärts setzen. Und das mag ich, mit solchen Dingen spielen und darum oder drumherum denke ich mir dann die Geschichte aus.
Nun ist es ja so, dass gerade in der heutigen Zeit Datenschutz und so eine Riesenrolle spielt. Es gibt Romanautorinnen und Autoren, die schon Probleme haben. Claudia Tesenfitz hat zum Beispiel erzählt, dass man dann einen Hundesalon nicht nennen durfte, weil die es eben nicht so gerne wollten. Oder es gibt irgendein Restaurant, das sehr genau beschrieben ist, das man wiedererkennt. Das wollen die dann auch nicht so gerne. Bei dir ist es ja noch schwieriger, weil du dann Fälle schilderst, die aus der Realität stammen. Also inwiefern.
Ja, immer nur Bruchteile. Ja. Nicht? Als mein erstes Buch rauskam, Nacht ohne Angst, da waren die Patienten enttäuscht. Also einer sagte mal zu mir, ich komme ja gar nicht drin vor. Ich habe natürlich Bruchteile nur und ich setze die Figuren ganz anders zusammen. Meine Fantasie geht dann ganz andere Wege. Aber die Störungsbilder, die ich da behandle, daran erkennen sich natürlich unter Umständen viele, viele Menschen wieder, weil das ist ja alles nichts Ungewöhnliches. Das gibt es sehr, sehr häufig und viele Menschen sind davon betroffen. Und auch die Kit-Geschichten, in dem Sachbuch sind es natürlich reale Geschichten, die aber weitestgehend verändert wurden, dass vermutlich nur die Betroffenen selber, wenn überhaupt, dass die sich wiedererkennen.
Bei all dem Leid und dem Kriminellen, was du so Tag für Tag um dich hast, hast du manchmal Lust, ein lustiges Kinderbuch zu schreiben oder einen erotischen Roman, um einfach mal was ganz anderes zu machen?
Ja, kann ich glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass ich, vielleicht passt es deswegen auch alles zu mir, dass ich tendenziell so ein Moll-Typ bin und nicht ein Dur-Typ. Und ich bin nicht in der Lage, glaube ich, so zum Beispiel besonders humorvoll zu schreiben. Da mag mal der ein oder andere Situationskomik dabei sein, aber ich bin so geübt auch irgendwie da drin, mich mit anderen Gefühlen, was die meisten Menschen negative Gefühle nennen würden, zu beschäftigen, dass ich das gut kann und auch vorziehe. Und ich habe eins gelernt in meinen vielen Jahren Psychotherapie, diese ganzen negativen Gefühle sind überhaupt nicht negativ. Weil wenn wir die nicht spüren würden, würden wir nicht glücklich sein. Also wir würden den Unterschied ja nicht mehr spüren können. Nur wer auch mal traurig ist und Leid erfährt, kann das Glück genießen und die Zufriedenheit. Wenn man immer nur alles gut hat, dann ist es so eine Gleichförmigkeit, die wir nicht mehr spüren können. Und deswegen kann ich es durchaus, weiß ich es zu schätzen, wenn ich mal traurig bin oder es mir nicht so gut geht.
Ich weiß, dass du am Ende von Lesungen, auch aus deinem Buch über die Kriseninterventionsarbeit, immer versuchst, eine lustige Geschichte zu erzählen, weil du natürlich sehr, sehr traurige Dinge vorliest in solchen Lesungen. Was wäre jetzt für uns die lustigste Geschichte, die du noch parat hättest?
Also bei den Krimi-Lesungen ist das nicht so. Da suche ich entsprechende Stellen raus, die sind ja auch gar nicht traurig. Aber bei dem Kit-Buch war das schon ein Problem, dass natürlich diese Geschichten berühren. Und ich weiß ja nicht, wer sitzt da im Publikum? Was hat der im Gepäck an eigenen Erfahrungen? Und ich habe tatsächlich dann immer gedacht, okay, zum Schluss musst du, damit alle wieder ein bisschen lachen, was Fröhliches erzählen, eine fröhliche Kit-Geschichte. Die gibt's aber nicht. Es gibt keine fröhlichen Kit-Geschichten. Es gibt so Side-Effects, wenn man am Rande vielleicht was passiert, was ganz amüsant ist, aber da lacht auch niemand drüber, weil es nur für denjenigen amüsant war, der in der Situation war. Also versuche ich dann eher mich nochmal anzubieten mit irgendeiner kleinen Anekdote, wie im Einsatz ich mich besonders schräg angestellt habe oder wie ich meinen Mann kennengelernt habe und was da alles schiefgegangen ist. Weil es gibt nichts richtig Fröhliches zu erzählen. Auf der anderen Seite möchte ich, dass sie lachen, damit die Anspannung sich abbaut.
Und gelingt das? Also, oder hast du das Gefühl, dass da auch dann manchmal Leute nach solchen Lesungen tief getroffen nach Hause gehen und das gar nicht so richtig abschütteln können?
Ich glaube, es gelingt, weil sie dann lachen, aber die haben trotzdem manchmal Tränen in den Augen. Oder das sagen sie auch, kommen und sagen, es war sehr bewegend, da möchte ich drüber nachdenken. Aber es sind Gott sei Dank noch keine größeren Katastrophen passiert.
Das sagt Angelique Mund, die heute zu Gast war bei Die Schreibenden. Alles über die Bücher gibt es natürlich nochmal in der Buchliste, die wir hier dazu schreiben, auf anja-görz.de, das alles nochmal zum Nachlesen. Ganz, ganz vielen Dank, dass du so viel erzählt hast.
Sehr gerne, ich danke dir.
Die Schreibenden von Anja Görz.